Ich habe den überschrieben mit dem Thema erfüllt sein mit Gottes Kraft, verwurzelt sein in Gottes Liebe. Ab Vers 14, ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung, noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können, ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Paulus schrieb diesen Brief an die Gemeinde in Ephesus, aber wahrscheinlich war er auch als eine Art Rundbrief gedacht, auch an die Gemeinden in der Region. Gehen wir wieder kurz einmal raus. Die Region, das war Kleinasien, die heutige Türkei. Und Paulus hatte die Gemeinde in Ephesus wahrscheinlich so etwa 10 Jahre, bevor er diesen Brief geschrieben hat, gegründet. Und das Thema in diesem Brief ist auch Gemeinde als Leib Christi. Und er hielt es anscheinend nötig, die Empfänger des Briefes zu ermutigen, dass sie an innerer Kraft und Erkenntnis und in Gottes Liebe fest gegründet sind. In dem Vers, der vor diesem Abschnitt steht, heißt es: Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit habt. Und vielleicht wollte Paulus durch diesen Abschnitt die Gemeinde ermutigen, weil er selbst im Gefängnis saß, zu der Zeit, als er den Brief schrieb. Und ja, man kann sich gut vorstellen, wenn der Gründer einer Gemeinde im Gefängnis sitzt, dass vielleicht die Gemeinde dann auch so ein bisschen ins Zweifeln gerät. Ist denn jetzt der Segen Gottes schon verbraucht? War das alles irgendwie nur ein Strohfeuer und das Ganze geht jetzt wieder den Bach runter? Wenn jetzt schon die Gründer und Vorbilder von vielen aus der Gemeinde im Gefängnis sitzen? Und ich kann mir gut vorstellen, dass er aus diesem Grund die Gemeinde ermutigen wollte, innerlich stark zu sein und in Gottes Liebe verwurzelt zu sein. Wir kennen vielleicht weniger Leute, die im Gefängnis sitzen und um die wir uns Sorgen machen. Aber Sorgen kennen wir, denke ich, auch in anderen Bereichen, wo wir vielleicht resigniert sind, wo wir mutlos werden, wo wir ausgelaugt sind durch den Alltag, durch die Arbeit, vielleicht manchmal auch durch die Familie. Und trotzdem sprudelt in diesem Abschnitt und auch in diesem ganzen Brief eine große Begeisterung von Paulus über Gott. Er fängt diesen Abschnitt nämlich an, noch einmal: Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Direkt davor spricht er davon, dass er Nöte hat. Was hält er sich denn vor Augen, was ihn so zur Anbetung bringt? Wenn man nämlich den ganzen Abschnitt davor noch liest, dann merkt man, dass Paulus begeistert ist, was Jesus bewirkt hat. Denn dieser Satz, der in Vers 14 steht, der steht schon in Vers 1 in diesem Kapitel. Ich kann nicht anders als anbeten, vor dem Vater niederzuknien. Nicht, weil er im Gefängnis sitzt, sondern weil er begeistert ist, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dass wir in seiner Nähe sein können, dass wir Frieden mit Gott haben können. Und was für Paulus besonders wichtig ist in diesem Brief, dass jetzt nicht nur die Juden zu Gott gehören, sondern auch die Nichtjuden. Und die Epheser waren ja Nichtjuden. Und darüber ist Paulus so begeistert, und er wird ja auch als Apostel ja der Heiden genannt, und darüber freut er sich so, und wenn er sich das vor Augen hält, kann er gar nicht anders, als Gott anzubeten, obwohl er im Gefängnis sitzt. Und Paulus richtet den Blick nicht auf seine Schwierigkeiten und Probleme, sondern er richtet den Blick auf Gott. Und eigentlich ist das hier ein Gebet, das er für die Gemeinde spricht, dieser ganze Abschnitt. Und Paulus weiß genau, an wen er seine Bitten richten muss. Denn er nennt erstmal den Adressaten seines Gebetes. Er betet nämlich zu Gott, dem Vater. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Und die Lieder, die wir gerade gesungen haben, passen sehr gut dazu. Wir haben gerade gesungen, Schöpfer aller Himmel. Oder er ist der Anker in der Zeit, der Ursprung allen Lebens. Und genau mit diesen Begriffen fängt Paulus auch hier diesen Abschnitt an. Und er sagt erstmal der Gemeinde, wir beten zu Gott, dem Schöpfer aller Dinge, der unerschöpflich ist an Macht und Herrlichkeit. Und er macht erstmal der Gemeinde bewusst, wisst ihr überhaupt, zu wem wir beten, wenn wir unsere Bitten an ihn richten? Jede Familie stammt von ihm, jedes Volk, jeder Einzelne von uns. Und ich habe die Luther-Übersetzung von 2017 auch mal dazu geschrieben. Da steht nämlich im Vers 15, von dem jede Vaterschaft im Himmel und auf der Erde benannt wird. Vielleicht kennt ihr diese Formulierung, die wir häufig auch gerne benutzen. Gott liebt uns so wie ein Vater. Ich glaube, das ist auch eine gute und richtige Aussage. Ich bin selber Lehrer und manchmal bin ich dann ein bisschen kleinlich. Wenn ich kleinlich bin, dann würde ich sagen, eigentlich ist es falsch, wenn wir sagen, Gott liebt uns so wie ein Vater. Denn nicht wir als Menschen sind ein Beispiel für Gottes Liebe, sondern Gott ist das Original, von dem überhaupt diese Liebe abstammt. Er ist der Vater, der Liebe und Fürsorge und Erziehung uns vormacht. Und weil er der Vater ist, werden auch menschliche Väter nach Väter genannt. Aber nicht, weil wir so lieben würden wie Gott, sondern er ist das Original. Er war als erster der Vater, er ist der Urvater. Und wir sind nach ihm benannt. Und nicht Gott liebt so, wie wir lieben, sondern er ist der Erste. Und von ihm kommt alles. Er ist der Ursprung allen Lebens, er ist der Schöpfer aller Himmel. Und in Vers 16 steht dann, und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Ist irgendwie logisch, oder? Dass ein Schöpfer unerschöpflich ist. Aber machen wir uns das bewusst, wenn wir beten, dass Gott wirklich so unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Wenn wir beten, haben wir diese Erwartungshaltung, dass wir uns an diesen reichen, unerschöpflichen Gott wenden und er auch antworten könnte. Und wie oft beten wir unsere Gebete so runter und machen uns gar nicht klar, dass Gott vielleicht wirklich aus seinem Reichtum was schenken würde. Und ich muss mich selber auch immer wieder neu daran erinnern, dass ich, wenn ich bete, mir das vor Augen halte, mit wem rede ich denn überhaupt, dass Gott wirklich die erste Adresse ist und dass er antworten kann. In Vers 16 betet er dann darum, er gebe euch durch seinen Geist Kraft, innere Kraft und Stärke. Das ist so der zweite Punkt, erfüllt sein mit Gottes Kraft. Meine zwei Söhne, die sind 8 und 5, die lesen im Moment gerne eine Comicserie von zwei gallischen Comicfiguren, die durch einen gewissen Zaubertrank zu übernatürlichen Kräften kommen. Wünschen wir uns das nicht manchmal auch? Irgendwie so einen Schluck Zaubertrank und wir haben Kraft und Energie für den Alltag und vielleicht auch neuen Glaubensmut und neue Glaubensstärke. Das wäre doch eine gute Sache. Aber Paulus redet hier nicht von einem Zaubertrank, sondern er redet von Gottes Geist, der uns innerlich stark machen soll. Dieser Geist hat nichts mit Zauberkräften zu tun, aber trotzdem ist er auch was Übermenschliches, was über unsere eigene Kraft hinausgeht. Und eigentlich bräuchte Paulus uns doch gar nicht daran erinnern. Denn wenn wir wissen, wenn wir Kinder Gottes sind, bekommen wir den Heiligen Geist. Und wenn wir wissen, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, dann ist es doch logisch, dass die Kraft Gottes in uns ist. Wenn man das jetzt mal so ein bisschen kurz darstellt, Heiliger Geist ist die Kraft Gottes. Wenn der Heilige Geist in uns ist, dann ist ja logisch, dass Gottes Kraft auch in uns ist. In Römer 8 steht sogar, mit der gleichen Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wirkt er in uns. Warum muss Paulus hier die Gemeinde nochmal sozusagen ermutigen? Ich bete, dass ihr wirklich auch stark werdet, wenn die Kraft ja eigentlich schon in uns ist. Und ich glaube, oft wird uns einfach dieser Blick auf Gott ja durch den Alltag oder durch Gedankenlosigkeit einfach genommen und vernebelt und wird mit allen anderen Dingen überlagert. Und deshalb brauchen wir das immer wieder, uns neu daran zu erinnern, durch solche Texte wie diesen. Paulus betet aber nicht nur, dass sie innerlich stark werden und diese Kraft sich bewusst machen, mit der Gott in ihnen lebt, sondern er betet auch, dass sie seine Liebe immer mehr erkennen. Verwurzelt sein in Gottes Liebe. Und auch hier, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Jetzt könnte man eigentlich auch wieder sagen, wenn Christus aufgrund des Glaubens in uns wohnt und wir wissen, Gott ist Liebe und Christus ist Liebe, dann ist doch logisch, dass auch die Liebe in uns wohnt. Warum ermutigt er sie denn wieder das und betet dafür, dass sie tief verwurzelt sind in ihr? Also hier könnte man wieder sagen, Christus ist doch gleich Liebe und Christus wohnt in unseren Herzen, also wohnt auch die Liebe in uns. Aber auch daran müssen wir immer mal wieder erinnert werden. Und hier taucht ein schönes Wort auf, oder eigentlich zwei Worte, die das nochmal verdeutlichen sollen. Einmal das Wort verwurzelt sein und das Fundament. Ich möchte mal ein bisschen mehr auf das verwurzelt sein eingehen. Wurzeln kennen wir ja alle von Bäumen und Pflanzen. Gut, man kennt auch sowas wie Haarwurzeln oder Zahnwurzeln und es gibt sogar mathematische Wurzeln, aber mit denen haben manche vielleicht nicht so gute Erfahrungen gemacht, deshalb bleiben wir mal bei den Wurzeln der Pflanzen und Bäume. Wurzeln geben einem Baum Halt. Ich habe hier noch ein Bild von einer Wurzel mitgebracht. Also man sieht hier noch so den Baumstamm. Und hier so sieht man einige Wurzeln, die so ein bisschen auf den Weg ragen. Und diese Wurzeln geben dem Baum Halt, damit er steht. Und manchmal wundert man sich, wie die 30, 40 Meter oder manchmal noch mehr in die Höhe gehen und Wind und Stürme standhalten können, weil sie einfach tiefe Wurzeln haben. Also Wurzeln geben dem Baum Halt und sie gehen tief in den Boden. Bei den meisten Pflanzen zumindest. Manche breiten sich eher flach aus, aber viele Wurzeln gehen tief in den Boden. Sie versorgen den Baum mit Nährstoffen und Wasser und sind somit überlebenswichtig für den Baum. Und eine Wurzel hat die Besonderheit, dass man sie oft gar nicht so richtig sieht. außer jetzt hier vielleicht, aber wer weiß, was noch alles unten drunter ist. Also eine Wurzel ist relativ unscheinbar. Und ich glaube, wenn wir uns das so ein bisschen bewusst machen, dann können wir auch, glaube ich, gut verstehen, warum Paulus möchte, dass wir uns in der Liebe Gottes tief verwurzeln. Weil diese Liebe und weil unsere Wurzeln, wenn wir uns in dieser Liebe verwurzeln, uns Halt gibt. Dass wir standhaft sein können, auch im Glauben. Dass unsere Wurzeln tief gehen sollen, dass wir nicht nur so eine oberflächliche Beziehung zu Gott haben, sondern dass wir uns danach ausstrecken, dass unsere Beziehung immer tiefer wird, dass nicht irgendein Wachstumsschritt erreicht ist, mit dem wir zufrieden sein können, sondern dass wir immer neue Facetten von Gottes Liebe entdecken wollen und es immer mehr verstehen wollen. Denn das ernährt unseren Glauben, so wie der Baum die Wurzeln braucht, um Nährstoffe und Wasser zu bekommen, brauchen wir unsere Wurzeln, um Nahrung zu bekommen, damit unser Glaube lebendig bleibt. Und ähnlich wie beim Baum ist es auch mit unseren Wurzeln, dass man sie häufig gar nicht sieht. Und Jesus sagte auch zu den Leuten damals, wenn ihr betet, dann geht in eure Kammer und schließt euch ein. Das sieht auch keiner. Aber in solchen Zeiten wachsen unsere Wurzeln, wenn wir uns Zeit nehmen mit Jesus, wenn wir mit ihm reden, uns ganz persönliche Zeit für ihn nehmen. Da wachsen unsere Wurzeln und das kriegt nicht unbedingt jemand mit. Aber sie sind wichtig, dass wir Halt bekommen und unser Glaube lebendig ist. Was können wir tun, damit im Alltag unsere Wurzeln tiefer werden und fester werden? Und es klingt eigentlich so simpel und man hat es eigentlich schon tausendmal gehört. Ja, dass wir uns Zeiten der Stille mit Gott nehmen, im Persönlichen, allein mit ihm reden, in der Bibel lesen oder vielleicht auch in der Ferienzeit hat man vielleicht auch noch mal mehr Zeit, auch ein gutes geistliches Buch zu lesen. Aber auch im Alltag, dass man vielleicht auch mit dem Ehepartner Gebetszeiten im Alltag einbaut. Oder was viele von euch auch hier in der Gemeinde haben, dass sie einen Hauskreis besuchen oder eine Jugendgruppe oder den Teenie-Kreis oder auch den Gottesdienst. Dass man sich trifft und über den Glauben spricht. Und da möchte ich euch Mut machen, auch diese verschiedenen Veranstaltungen, wo man Gemeinschaft haben kann, dass ihr die in der Gemeinde auch nutzt und auch dazu wirklich den Nutzen darin seht, dass eure Wurzeln tiefer werden. Wenn wir uns nochmal in den Text anschauen, dann steht nämlich zum Beispiel auch in Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen diese Liebe mehr und mehr zu erfassen. Nicht nur einer alleine, sondern alle zusammen. Dann haben wir nämlich nicht nur noch eine einzelne Wurzel, sondern ihr seht das hier, führt so einen Weg entlang, links und rechts stehen Bäume, die sieht man jetzt nicht. Und in der Mitte haben sich die ganzen Wurzeln der einzelnen Bäume richtig miteinander verflochten. Und man könnte sagen, die Bäume halten sich gegenseitig an den Wurzeln. Es entsteht ein richtiges Wurzelgeflecht und das ist, glaube ich, auch damit gemeint, dass wir uns tief verwurzeln zusammen mit allen anderen. Jetzt ist es ja schön und gut, darüber zu sprechen, dass wir tiefe Wurzeln in der Liebe haben sollen. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das in den letzten Wochen gehört. Es gab im WDR eine Themenwoche zu dem Thema, was glaubst du? Und als ich im Auto unterwegs war, wurde dann eine Sängerin interviewt und danach gefragt, was glaubst du? Und sie sagte, ich glaube an die Liebe. Das klingt doch erstmal schon ganz gut, oder? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich mich aber gefragt, hat diese Person verstanden, dass die Liebe einen Ursprung hat? Hat sie verstanden, dass Jesus Christus die Liebe ist und der Ursprung der Liebe. Und wir sollen unsere Wurzeln nicht in irgendeine menschliche, begrenzte Liebe senken, sondern wir sollen uns in Gottes Liebe verwurzeln. Eine Liebe, die alles Verstehen übersteigt, in all ihren Dimensionen, wie das hier auch im Text heißt. Und ich finde es irgendwie ganz witzig, dass hier 4 Dimensionen genannt werden. Ja, eigentlich leben wir in einer dreidimensionalen Welt, Länge, Breite, Höhe, und dann wird hier noch die Tiefe genannt. Ja, vielleicht wollte Paulus irgendwie andeuten, Leute, diese Liebe, die kann man nicht in 3 Dimensionen reinpressen, die sprengt unsere Dimensionen. Und die übersteigt unser Verstehen. Aber worin besteht denn das, dieses Unbegreifliche, dieses Überdimensionale der Liebe Gottes, dass es sich so lohnt, sich darin zu verwurzeln? In 1. Johannes 4, Vers 9 und 10 steht: Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Hier möchte ich euch nochmal 4 Aspekte der Liebe Gottes kurz nennen. Es gibt sicherlich noch viele, viele weitere, aber diese, finde ich, werden auch in diesen Versen aus 1. Johannes 4 ganz schön deutlich. Gottes Liebe opfert sich selbst. Gott hat seinen Sohn auf die Welt gesandt und hat ihn sterben lassen für uns. Er opfert sich. Gottes Liebe beschenkt uns, denn wir bekommen neues Leben durch ihn. Gottes Liebe stellt keine Vorbedingungen, sondern geht in Vorleistung. So wie das in den Versen gerade zu hören war, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Wir müssen nicht erst irgendwie Gott lieben, damit er uns auch liebt, sondern er liebt uns, ob wir ihn lieben oder nicht. Und Gottes Liebe tilgt unsere Schuld. Er hat Jesus als Sühneopfer geschickt, der uns von der Schuld befreit. Und es gibt sicherlich noch viele, viele weitere Aspekte. Aber wenn wir uns diese Liebe Gottes vor Augen halten, dann merken wir auch, dass es sich lohnt, sich darin zu verwurzeln. Und wenn wir uns das anschauen, diese Aspekte, dann merken wir auch eine Gottheit, die sich selbst klein macht und sich selbst den Menschen opfert, die ist in allen Mythologien und Religionen einmalig. Die gibt es nur bei Jesus Christus zu finden. Und eigentlich ist es doch so, dass die Menschen den Göttern opfern. Und Jesus stellt das komplett auf den Kopf und er opfert sich selbst aus Liebe zu uns. Und aus Sicht der griechischen und römischen Mythologie von damals mit ihren starken Göttern, da muss Jesus doch wie eine Lusche gewirkt haben, der am Kreuz hängt und stirbt. Was ist das denn für ein Gott? Das hat doch nichts mit Kraft und Majestät zu tun. Aber genau daran erkennen wir die Liebe Gottes, die bereit ist, sich selbst zu opfern. Und diese Liebe sprengt alle Dimensionen. Und wenn wir gefragt werden, woran glaubst du? Und wir sagen, ich glaube an die Liebe Jesus Christus, dann macht das Sinn. Dann sind wir bei der Quelle des Lebens und der Liebe. Und dies führt dazu, dass wir mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werden, das bei Gott zu finden ist. So wie das im Vers 19 steht. Die ganze Fülle des Lebens. Und ich habe so überlegt, es gibt viele Gegenstände, die machen eigentlich nur Sinn, wenn sie aufgefüllt sind. Wenn ihr an euren Autoreifen denkt und der ist nicht aufgefüllt, macht er wenig Sinn. Oder wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, macht er auch wenig Sinn. Oder meine Kinder lieben natürlich, wie jedes Kind, glaube ich, Luftballons. Ja, ich habe hier vorne einen. Und ein Luftballon, der nicht aufgeblasen ist, macht keinem Kind Spaß. Ja, ich versuche den jetzt mal aufzupusten. Ich habe gestern schon geübt. So, und wenn ich einen Luftballon aufpuste und er ausgefüllt ist, dann gucken schon die Kinder und ja, und wollen am liebsten gleich losspielen. Ja, er macht nur Sinn, wenn er ausgefüllt ist. Ja, und wie oft haben wir aber eher das Gefühl, ja, dass wir uns eher so fühlen wie ein Luftballon, der irgendwie schlapp ist. Oder ein anderes Beispiel, wenn ihr jetzt im Sommer vielleicht euch ein Erfrischungsgetränk bestellt und die Bedienung bringt euch das Glas. Die bringt euch ein Glas, das geeicht ist und eine Markierung hat, bis zu der es gefüllt sein muss. Würde euch die Bedienung ein Glas bringen, das nicht vollständig gefüllt ist, dann würde das euch eher mit Ärger erfüllen als mit Freude. Und viele Dinge machen einfach nur Sinn und Freude, wenn sie voll sind und gefüllt sind. Und das bietet Jesus an. Die ganze Fülle des Lebens, mit der wir immer mehr ausgefüllt werden, wenn wir seine Liebe mehr und mehr erkennen. Haben wir das Gefühl, dass wir ein ausgefülltes Leben führen? Und haben wir manchmal irgendwie nicht das Gefühl, irgendwas fehlt uns noch? Und ich möchte uns Mut machen, neu unsere Wurzeln in Gottes Liebe zu senken und sie neu zu entdecken. Denn darin haben wir das Versprechen, dass uns das mehr und mehr mit dem Leben, mit der ganzen Fülle des Lebens ausfüllen wird. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der hat das noch gar nicht gehört. Und vielleicht hast du noch nie das Gefühl gehabt, dass dein Herz ausgefüllt ist. Und dann bist du eingeladen, Jesus anzunehmen, durch den Glauben in dein Herz, in deinem Herzen wohnen zu lassen und seine Liebe zu entdecken, seine Kraft zu entdecken, die uns ausfüllen möchte. In den letzten Versen macht Paulus uns nochmal eine Erinnerung deutlich, wie groß Gottes Kraft ist. Wieder spricht er von der unerschöpflichen Kraft Gottes, mit der er in uns am Werk ist. Gott möchte an uns arbeiten, in uns arbeiten. Lassen wir ihn an uns arbeiten, in uns arbeiten? Sind wir uns bewusst, dass er mit einer riesengroßen Kraft in uns arbeiten kann? Und dazu möchte ich euch uns Mut machen, mir und euch. Ich muss mich selbst auch immer wieder neu daran erinnern. Ich vergesse das auch immer wieder viel zu schnell. Ich glaube, das geht vielen so. Aber wenn wir uns das immer wieder bewusst machen, dass mit welcher unerschöpflichen Kraft er in uns arbeitet, wie er uns verändern kann, wie er uns auch immer mehr dazu machen kann, dass wir Menschen sind, die seine Liebe auch ausstrahlen. Und das wünsche ich mir, dass das immer mehr und mehr passiert. Und am Ende fängt Paulus wieder an, einfach Gott anzubeten, ihm Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation. Und er macht einfach deutlich, das wird nicht aufhören. Diese Botschaft von Jesus, die wird nicht aufhören, sondern sie wird weitergetragen werden von Generation zu Generation. Und zu allen Zeiten gebührt Gott dafür die Ehre. Amen.